Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß! Hallo liebe Dörte!
Hallo liebe Uta!
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Geht's gut?
Ja, super, alles bestens. Der letzte Rest des Sommers, den wir beide, glaube ich, richtig doll genossen haben. Und heute schauen wir mal in die ganz weite Welt, ne?
Oh ja, Thema interkulturelle Kompetenz.
Genau, und interkulturelles Zusammenarbeiten. Mhm. Denn ich habe die Gabi Ahrens gewinnen können, die wirklich Jahrzehnte bei Lufthansa in so vielen verschiedenen Positionen gearbeitet hat und wirklich die China-Expertin für mich persönlich ist. Mhm. Aber sie hat nicht nur in China gelebt, sondern auch in ein paar anderen Ländern. Das wird sie gleich erzählen. Und spannender denn je das Thema, weil es hat ja nicht nur mit ich gehe ins Ausland zu tun, sondern auch, wie leben wir hier in Deutschland mit der Diversity, wie geht Integration und wie wichtig ist es dann einfach auch, sich und die Kulturen der anderen zu verstehen, aber auch bei sich zu gucken, das ist uns wichtig.
Absolut, ja, also das wird super spannend. Ich freue mich sehr auf Gabi.
Ich auch.
Dann holen wir sie mal rein.
Hallo, liebe Gabi, herzlich willkommen zum Podcast Barthez Calling. Heute bist du unser Stargast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Gabi.
Ja, ja, ich freue mich auch. Thanks for calling. Ja, ja. Freue mich auch dabei zu sein, heute mit euch in den Austausch zu gehen. Ja, vielen Dank.
Das ist das Lachen, was wir so vermisst haben, Dörte, ne? Weil
absolut. Gabi gehört zu denen.
Leider nicht mehr da.
Aber genau. Gabi lacht noch immer und ganz
Gabi
viel.
Gabi lacht immer noch, genau.
Ja, und das, worauf wir anspielen, ist natürlich, dass wir Gabi von Lufthansa kennen und sie ganz lange Jahre unsere Kollegin war und jetzt in einen neuen Lebensabschnitt gegangen ist. Und sie macht ganz besonders, dass sie 18 Jahre in Asien und in Pazifikregionen war und ganz viel erzählen kann aus ihrem Leben, insbesondere zum Thema interkulturelle Zusammenarbeit.
Ja, ich glaube, da habe ich mir ganz viel mitgenommen, so in den 17, 18 Jahren, das stimmt wohl, ja. Sehr aufregende Jahre, ein kleines Geschenk, das ich mir einfach so mitgenommen habe bei der Lufthansa, eine schöne Zeit, ja.
Was war denn eigentlich die initiale Zündung bei dir, dieses Leben im Ausland anzugehen?
Ja, ich glaube, das ist für mich irgendwie ganz spannend, weil im Laufe der Zeit überlegt man ja, wo kam eigentlich dieser Wunsch her, wirklich ins Ausland zu gehen, die Welt kennenzulernen. Und ich behaupte heute, das haben wir uns mal irgendwann in einem Workshop, in einem Seminar erarbeitet, als wir so einen Blick darauf geworfen haben, was ist denn eigentlich, wann in unserem Leben passiert und was hat uns beeinflusst, das zu tun, was wir dann getan haben im Laufe der Zeit. Und ich behaupte heute, dass meine Klassenlehrerin damals, als ich 12 Jahre alt war, mich auf den Weg gebracht hat, weil sie hat in unserem Dorf, in dem ich groß geworden bin, das große Drama auf den Weg gebracht, dass ein Mädchen zum Gymnasium gehen sollte. Und das hat im Dorf schon mal eine interkulturelle Revolution auf den Weg gebracht, würde ich mal sagen. Oder eine kulturelle, das ist ja nicht interkulturell, sondern es war eher eine kulturelle Revolution. Und ich glaube heute fest daran, dass ich damals schon beschlossen habe, also dass ich in einem Dorf nicht den Rest meines Lebens oder das ganze Leben verbringen wollte, sondern dass ich einfach die Welt entdecken wollte. Das war, glaube ich, in dem Moment war der Samen irgendwo gelegt, um diesen Weg zu gehen, ja.
Um dieser Limitierung des Dorfes sozusagen zu entkommen.
Ja, genau. Also das Dorf war wirklich fest davon überzeugt, dass es völlig überflüssig ist, dass ein Mädchen zum Gymnasium geht. Wofür? Und der Weg eines Mädchens ist ja vorgeschrieben. Und krass, ja. Das braucht man nur wirklich nicht tun. Und dazu noch jeden Tag so die Weltreise von über 20 Kilometern in die nächstgrößere Stadt, um dort dann eben zur Schule zu gehen. Also das hat das Dorf fassungslos gemacht und haben mich Gott sei Dank meine Eltern dann doch nicht davon beirren lassen und mich unterstützt, dass ich diesen Weg dann auch gehen konnte, ja.
Und dann so weit weg, Gabi, nur mal so ein paar Eckpunkte, Shanghai, Hongkong, Shenzhen, Singapur und dann auch noch unten Sydney an einer der wunderschönsten Städte der Welt. Wow, also da kenne ich wirklich sonst niemanden, der wirklich so spannende Orte gesehen hat.
Ja, wer hätte das gedacht, ne? Viele gehen so in einen Ort, in ein Land, bleiben da viele Jahre und bei mir hat es dann diesen Wechsel so alle 5 Jahre maximal, immer so zwischen 3 und 5 Jahren und dann ging es auf zur nächsten Destination und es waren alles in sich total faszinierende Städte, in denen ich arbeiten und auch leben durfte und in die ich eintauchen durfte, wo ich auch überall immer wieder ganz andere Dinge erlebt habe, die mich wahnsinnig bereichert haben und auch nicht nur in der Arbeit, aber diese Menschen, denen ich da begegnen durfte, diese Kulturen, die ich dann auch kennenlernen durfte, diese ganz anderen Welten, das war schon total faszinierend und das entsprach auch total dem Wunsch, den ich irgendwann mal hatte, diesen Traum. Ich habe mal irgendwann gesagt zu Freunden, London wasn't far enough, weil ich mein erstes Arbeitsleben außerhalb Deutschlands, das fand mal für 2 Jahre in London statt und dann eben über die Lufthansa dann in dieses weite Shanghai, da kann man wirklich auch nur sagen, okay, es war tatsächlich nicht weit genug, es musste noch viel, viel weiter sein. Dass es dann Shanghai wurde als erste Destination, das war natürlich ein absoluter Traum, weil damals Shanghai sich öffnete, China sich öffnete für die westliche Welt und ich Teil dieser ganzen Wandlung sein durfte und dass diese Veränderungen, die das Land, die die Menschen dort mitgemacht haben, und wir kennen ja so ein bisschen das China von heute, wie weit China auch in vielen Sachen schon fortgeschritten ist, die heute eigentlich auch in einigen Bereichen schon führend sind. Und ich bin damals nach China gegangen, um dort in Shanghai das lokale Geschäft aufzubauen, überhaupt erstmal dafür zu sorgen, dass es für das Geschäft, das wir ja hatten, eine Infrastruktur gibt. Und es ist heute, wenn man heute auf Shanghai schaut, ja, völlig utopisch. Ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und auch das Shanghai, das damals war, war ein anderes Shanghai.
Wie hast du dich denn vorbereitet damals auf dieses Leben in einer fremden Kultur oder wie wurdest du vorbereitet?
Gar nicht.
Ah, okay. Und du hast es geschafft, Gabi.
Ja, nee, also das, ich meine, es gab damals, heute gibt es ja wirklich so tolle Sachen, das ist ja auch das, was ich heute mache, dass man in Sandtrainings geben kann, dass man die Menschen, die in ein anderes Land gehen, in eine neue Destination, in einen Arbeitsplatz, der fern von der Heimat ist, dass man sich darauf wirklich auch vorbereiten kann, indem man über die Arbeitsmethoden lernt, über die Menschen lernt, ein bisschen lernt, wie die Menschen ticken, sodass man ein bisschen auf die Kultur sich einstellen kann. Das gab es damals noch gar nicht. Man wurde wirklich losgeschickt, jetzt schau dir mal die Stadt an, gefällt dir die Stadt, ja oder nein? Und wenn sie dir gefällt, dann gehst du da mal hin. Und genauso war es auch. Ich hatte diesen großen Wunsch, im Ausland zu arbeiten. Das habe ich dann irgendwann mal kundgetan und bin dann 3 Monate später mit dem Flugzeug nach Shanghai geflogen, mit der Lufthansa noch über Peking, mit Zwischenlandungen, also auch alles noch ganz abenteuerlich in dieses tolle, pulsierende, unheimlich interessante Shanghai, das geprägt war, nicht nur eben durch China, sondern eben auch durch die westlichen Kulturen, Frankreich, Deutschland, die Briten natürlich dort gewesen, die Japaner, die dort auch dort gewesen sind, also eine multikulturelle Stadt, in alten Zeiten, zu Opiumzeiten und auch während der Kriegszeiten noch des Zweiten Weltkrieges war es doch eine sehr, sehr internationale Stadt. Und ja, und diese Spuren hat man überall gefunden, egal wo man gegangen ist. Und das war natürlich für mich das Größte, die Perle des Orients, wie damals Shanghai genannt worden ist. Und ich durfte dahin, war toll. Aber es war ins kalte Wasser springen und es gab auch zu Anfang wirklich lustige Geschichten, über die ich natürlich heute herzlich lachen kann. Aber ich wusste einfach nicht, wie man es macht und wie man mit den Menschen umgeht, was man bestellt, wenn man in ein Restaurant geht oder was auch immer auf dich zukam. Alles war das erste Mal und es war alles abenteuerlich. Gelernt hat man vorher darüber wenig, außer dem, was man sich vielleicht erlesen hat, ne, ganz klar.
Ja, Abenteuer wäre mir jetzt als Kommentar auch dazu eingefallen. Und ich denke auch so ein bisschen drüber nach, wie viel Zeit man dann auch einfach braucht, als Neuankömmling sich selbst zu orientieren, aber dann eben halt auch diese Dinge alle zu erforschen. Das kann man sich wirklich leichter machen, indem man vorher ein bisschen Erfahrungen mitnimmt von anderen und eben sich mit interkulturellen Unterschieden auseinandersetzt. Aber vielleicht nochmal, bevor wir in das Thema einsteigen, was gehört denn eigentlich alles dazu, zu diesem interkulturelle Kompetenz? Wir sprechen alle drüber, es ist für uns selbstverständlich, gerade im Airline-Business, aber da du das jetzt auch nochmal so ein bisschen hast Revue passieren lassen, gib uns doch mal so ein paar Highlights, wie weit man das Thema eigentlich sehen sollte.
Also erstmal interkulturelle Kompetenz ist natürlich ein sehr, sehr weiter Begriff und eigentlich muss man überhaupt erstmal da anfangen, wo die Kultur beginnt, nämlich was ist denn eigentlich Kultur? Und das ist aus meiner Sicht so mit drei Worten einfach mal schnell zu beschreiben. Das eine ist, es ist einfach das Gegenteil von Natur. Es wird von Menschenhand geschaffen, weil es eben nicht natürlich ist. Und es ist sehr vielfältig und vor allen Dingen vielfältig, wenn es auf die Kulturen kommt. Sogar in einem Land wie China gibt es nicht nur eine chinesische Kultur, sondern es gibt in China ganz viele Kulturen. Genauso wie ein Chinese, der zu uns kommt und denkt, er kommt nach Deutschland und hat dort ein paar Stereotypen in seinem Kopf, wie Deutschland ist. Jeder Deutsche trägt Lederhosen, jeder Deutsche isst Sauerkraut und Deutsche sind immer pünktlich. Und da gibt es ja so unheimlich viele Stereotypen, die wir natürlich auch haben, wenn wir über den Chinesen sprechen. Oder interessant auch, ne, der Hongkong-Chinese, die auch wieder ein bisschen anders tickt als jetzt der Mainland-Chinese. Oder man geht nach Indonesien, das waren ja auch die Länder, für die ich dann irgendwann mal zuständig war. Jede Kultur hat eigentlich so ihre eigenen Werte, jede Kultur hat ihre eigenen Themen, aus denen sie herauskommen. Ne? Also wo erlernen wir diese Kultur, die man dann hat? Und dann bin ich also das Land, in dem ich bin, da gibt es die Familie, da gibt es die Bezugsperson, da gibt es die Schule, da gibt es den Verein, die Religion. Aber was natürlich für mich jetzt unheimlich interessant war, in ein anderes Land zu kommen und eben diese Kultur zu erleben, war das Thema Zuhören, Schauen, mit großen Augen durch die Welt gehen, mit geöffneten Augen, aber auch Erlebnisse mit anderen Kulturen haben und eben auch viel Austausch mit diesen Kulturen, mit diesen Menschen. Und dadurch erlerne ich natürlich viel, was diese Kultur ausmacht. Und es gibt dann auch ein paar Stereotype, die dann einfach mal verschwinden, weil man plötzlich versteht, warum ist er denn so, ne? Oder wir lernen, wenn man nach Deutschland kommt, lernt der Chinese, okay, es essen nicht alle Deutschen Sauerkraut, ja? Wenn ich in den Norden komme, gibt's eben wieder ganz anderes auf dem Tisch. Ich glaube, das sind so diese Themen, die man lernt, wenn man sich anfängt, mit einer Kultur auseinanderzusetzen. Und dadurch entwickelt man schon eine gewisse Kompetenz. Man weiß die Dinge, man erlernt die Dinge. Und dann eben auch das ganze Thema, was gibt es denn eigentlich für Kulturen? Da gibt es das, was ich eben gesagt habe, die Religionskultur oder die Vereinskultur. Es gibt diese unheimlich vielen Kulturen, aus denen eben das entsteht, auf das wir dort treffen. Und da muss man dann eintauchen. Dann gibt es die Arbeitskultur natürlich, die Firmenkultur. Wie arbeitet die andere Nation? Wie arbeitet die andere Kultur? Wie wird die andere Kultur geführt? Wird sie überhaupt geführt? Oder wie muss ich mit ihnen zusammenarbeiten? Wie lerne ich in der Kommunikation die richtigen Dinge zu tun und zu sagen, so dass es eben beim anderen Menschen auch ankommt und dass das, was man dort vorhat, funktioniert? Ich kenne eine ganz, ganz kleine Geschichte. Ich glaube, das war so eins der ersten Sachen, die ich dort im täglichen Arbeitsleben erlebt habe, dass in Shanghai wurde, wenn man das Telefon abgenommen hat, den Hörer hochgenommen hat, wurde einfach gesagt, Wei. Das war so dieses, und das hörte sich manchmal auch richtig unfreundlich an, statt zu sagen, hier, ich bin die...
Was willst du?
Lufthansa, genau. Ganz genau. Und dann eben so mit diesem kurzen Wei. Und das klang so unheimlich unfreundlich. Und wir hatten wahnsinnig viele Beschwerden von Kunden, wie unfreundlich dann unsere Mitarbeiter sind. Die waren gar nicht unfreundlich. Die haben einfach nur auf Chinesisch und dann auch Shanghainese Guten Tag, was willst du gesagt. Und dann haben wir eben angefangen, diesen Mitarbeitern beizubringen, dass man am anderen Ende schon mitbekommen kann, wie, ob er lächelt am Telefon, ob er freundlich ist, ob er müde ist oder munter, dass man alle diese Dinge auf der anderen Seite doch irgendwie mitbekommen kann. Und ich habe den Mitarbeitern dann eben viele Dinge theoretisch beigebracht, aber ich habe ihnen einfach für den Arbeitsplatz ein Smiley gemalt. In diesen Smiley, ne, immer schön mit einem Lächeln und den Text darunter aufgeschrieben und habe gesagt, es wäre schön, wenn ihr euch so meldet. Und es hat funktioniert, weil sie haben verstanden, dass sie nicht unfreundlich sind, sondern es ist einfach nur unfreundlich ankommt und man sich da ein bisschen anpassen muss. Trotzdem haben sie natürlich, wenn sie mit den Chinesen gesprochen haben, wieder Wei gesagt und sie haben natürlich ganz anders gesprochen mit einem ganz anderen Tonfall. Und ich glaube, auch wenn ich Englisch spreche, ist mein Sprachgebrauch ein etwas anderer als eben in meiner eigenen Sprache. Und das sind so die kleinen Dinge, mit denen man sich dann so sukzessive angenähert hat, um zu verstehen, warum müssen wir jetzt anders, warum müssen wir uns anders verhalten in unserem eigenen Land. Aber wir haben eben einen deutschen Arbeitgeber und da gibt es eben, die sind bekannt dafür, dass sie deutsch sind und sie haben eben dort ihre Werte und die mussten wir sukzessive dann entsprechend vermitteln. Das kann ich heute alles wunderbar in Theorie packen und ich kann das auch beschreiben. Damals war es bei mir persönlich alles sehr intuitiv. Und ich glaube, das ist das, was man dann am Ende des Tages interkulturelle Kompetenz nennt, dass man eben mit diesem Zuhören, mit dem Lernen schafft man sich eine Basis und mit dem Lernen und dieser Basis kann man eben andere Dinge dann weiterentwickeln und man kann mit der anderen Kultur, die einem dann gegenübersteht, dann doch ganz anders kommunizieren. Man stellt sich darauf ein, weil 5 Jahre später war ich dann in Hongkong, ich war in Australien und ich glaube, mein größter Kulturschock war wirklich Australien, weil ich einfach davon ausgegangen bin, die ticken genauso wie ich. Ja, also die sind eher den Deutschen nahe, als sie den Engländern nahe sind. Und eigentlich sind die Engländer ja auch wie wir. Und das war so meine Wahrnehmung über die Australier. Und da hatte ich, glaube ich, einen größeren Kulturschock als in China, weil die Chinesen, auf die habe ich mich eingestellt, weil ich wusste, die sind anders. Und damit lernt man es. Also das ist ein langer Weg und ein sehr, sehr interessanter Weg, weil ja auch jeder Mensch wieder ganz anders ist. Und ich bin ja 10 Jahre später nochmal nach Shenzhen, du hast es vorhin erwähnt, in Südchina gegangen. Da war ich wieder in Mainland. Und nach 10 Jahren waren auch die Mitarbeiter ganz woanders. Die haben sich weiterentwickelt und haben eine ganz andere Initiative gezeigt, wenn es um ihre eigene Karriere ging, um weiterzukommen, um lernen. Die haben dann auch gelernt zu lernen und Dinge zu hinterfragen und haben ganz bewusst sich auch für eine internationale Firma entschieden, weil sie sagen, ich möchte das, während eine chinesische Firma noch sehr traditionell war. Also da gibt es unheimlich viele Geschichten, die das so ein bisschen beschreiben, wie man sich auch verändert, wenn man mit anderen Kulturen umgeht.
Ja, beziehungsweise in der Kultur selber ist ganz viel Dynamik logischerweise, ne? Also die ist ja jetzt auch nicht statisch, sondern die entwickelt sich natürlich auch weiter, ne? Und deswegen braucht es, glaube ich, auch tatsächlich diese Intuition, weil da reicht es nicht, dass irgendwann mal was auswendig gelernt zu haben über irgendeine Kultur, sondern es geht genau um dieses stetige Bewusstsein tatsächlich, sich dann immer wieder in diese Kultur reinzufühlen, ne? Und zu schauen. Ich habe so ein bisschen in meiner Recherche zum Thema interkulturelle Zusammenarbeit oder interkulturelle Kommunikation, bin ich darauf gestoßen, dass es einen Unterschied gibt, und das finde ich sehr nachvollziehbar, zwischen individualistischen und kollektivistischen Kulturen. Da hast du bestimmt auch gute Beispiele dafür, ne? Also sprich Kulturen, die so wie wir in Europa und insbesondere in Deutschland sehr auf das Individuum ausgerichtet sind. Also jeder denkt so ein bisschen an sich, ne, und macht sein Ding und Karriere und so weiter und so fort. Und dann eben diese Kulturen, die mehr die Gemeinschaft im Vordergrund haben und mehr der Gemeinschaft dienen. Bist du da jeweils mit in Berührung gekommen oder hast du da Konflikte erlebt aus dieser Perspektive?
Also in jedem Fall. Und ich glaube, so wirklich die Nation, die am kollektivsten wirklich auch ist, das ist schon China. Weil das ist im Moment so ein Thema, das auch immer wieder präsent ist. Ne? Stelle ich mein eigenes Wohl über das der Allgemeinheit oder umgekehrt? Stelle ich das Wohl der Allgemeinheit über mein eigenes Wohl? Und der Chinese wird damit groß, für den ist es selbstverständlich. Ich habe so gerade so in dieser Covid-Zeit habe ich mit großer Begeisterung beobachtet, wie zum Beispiel auch in Taiwan, eine Demokratie, die aber das Wohl der Allgemeinheit über das eigene Wohl stellt. Das ist eigentlich so ein bisschen so der Idealzustand. Das hat ihnen nichts ausgemacht. Die sind ja wunderbar durch die Corona-Zeit bisher gekommen, dieses Taiwan, weil sie eben gesagt haben, okay, es macht mir nichts aus, draußen mit einer Maske rumzulaufen, es macht mir nichts aus, Rücksicht zu nehmen auf den anderen, ich halte den Abstand, alles ganz selbstverständlich. In China ist es ein bisschen mehr erzwungen, weil das ist nicht einfach eine Kollektivgemeinschaft, sondern sie ist ja auch noch sehr hierarchisch. Also da gibt es ja noch sehr viel Hierarchie in dem Land und das ist so ein bisschen dieses Thema, wie wird ein Land auch geführt oder wie will man selbst geführt werden? Und auch wenn sich da China ein bisschen verändert, gerade wenn es um die Arbeit geht, da gibt es schon mehr, die auch eine Karriere machen wollen, die ihr eigenes Geschäft machen. Aber eigentlich ist China dann immer noch sehr hierarchisch ausgerichtet. Und das sind andere Länder dann wieder nicht. Kommt man nach Australien? Natürlich nicht. Kommt man nach Europa? Natürlich nicht. Also wir sind da schon sehr, sehr viel mehr auf das Individuum ausgerichtet, was uns, glaube ich, manchmal auch daran gehindert hat, ich sag mal jetzt kollektiv durch diese Zeit von Corona durchzugehen. Ja, das war für uns eine ganz andere Anstrengung als jetzt zum Beispiel für einen Taiwan oder für einen China, das einfach gesagt hat, okay, von oben wird mir gesagt, so musst du dich jetzt verhalten und also verhalten wir uns so. Und da gibt es übrigens ein sehr schönes Buch, das ist eigentlich sehr leichte Kost, dass man wirklich mal lesen kann. Das ist von der Erin Meyer. Das ist eine Amerikanerin, die darüber genau über diese Kulturdimension geschrieben hat und sie beschrieben hat und wo darüber gesprochen wird, wie arbeiten wir, wie möchten wir geführt werden, wie möchte der Chinese und dann natürlich die ganzen vielen Nationen noch dazwischen. Und die hat sich mit diesen Kulturdimensionen auseinandergesetzt. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend und das hat auch meine Erfahrung widergespiegelt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf China schaue, schaue ich auf China anders als jetzt der Amerikaner oder vielleicht der Indonesier, der auf China schaut, wenn es um diese Kulturdimension, das hängt immer davon ab, wo stehe ich denn eigentlich auf dieser Skala. Je weiter ich am Hierarchischen dran bin, desto mehr kann ich das akzeptieren. Je weiter ich dann davon weg bin, desto mehr Probleme habe ich damit, mich mit diesem System auseinanderzusetzen. Da gibt es eben so 8 Skalen, die dann beschrieben werden. Und die machen es einem schon sehr klar und deutlich auf eine sehr angenehme Art und Weise mit vielen Geschichten auch. Und wie man eben dann auch verstehen kann, wie die Menschen dann eben auch ticken oder wie Missverständnisse vor allen Dingen auch entstehen können, wenn man das nicht weiß oder wenn man sich damit nicht mal auseinandergesetzt hat.
Wie ist der Buchtitel? Ich glaube, der ein oder andere hat jetzt vielleicht tatsächlich Interesse gefunden und würde es gerne besorgen.
Ja, der Titel heißt The Culture Map, also die Kulturmappe. Das gibt es in Deutsch und gibt es auch in Englisch. Und die Autorin heißt Erin Meyer, E-R-I-N, Erin, der Vorname Erin und dann Meyer, wie uns mit E-Y geschrieben. Also wirklich eine sehr angenehme Art und Weise, sich mit diesem Thema Kulturdimension mal auseinanderzusetzen, gerade wenn es um das Thema Kommunikation und das Thema Miteinander, gegenseitig Verständnis aufbauen, Missverständnisse abbauen, das hilft ungemein.
Das bringt mich nochmal zu einem Punkt, Gabi, den ich spannend fand. Ich habe ja viel mit Japan zu tun gehabt und bin auch immer noch begeisterte Besucherin Japans und habe viele Kontakte. Mir ist doch so im Kopf geblieben, dass wenn wir jetzt an Führung denken und so ein bisschen mal in die Richtung gehen, was hat sich denn geändert und wo brauchen wir jetzt heute interkulturelle Kompetenz? Was macht es so aktuell wie kein anderes Thema? Für mich war es das Thema Vertrauen und wie schafft man Vertrauen in Deutschland oder wie kommt es zustande und wie findet es teilweise in Asien statt? Und wir alle hier, wir schöpfen ganz oft Vertrauen, wenn die Kompetenz da ist, wenn jemand fachlich, inhaltlich es schafft zu überzeugen, Qualität bietet und irgendwie verlässlich ist und dann habe ich Vertrauen in diese Person. Und in Japan zum Beispiel war es genau umgekehrt. Du hast das Vertrauen über das persönlich-menschlich, über die Hinwendung zu der Person und dem Interesse an der Person bekommen und musstest dann erst Kompetenz irgendwie nachweisen. Das war gar nicht der Einstieg in diese Beziehung. Und das fürs Arbeitsleben so zu wissen und damit umzugehen, fand ich unheimlich spannend, weil es ein komplett anderes Denken einfach braucht, ne? Und vielleicht ist das so ein Thema, was wir jetzt mal so angucken können. was macht das Arbeiten im Team so anders, wenn man jetzt mehrere Kulturen zusammen hat? Die Unternehmen sind ja auch zusammengewürfelter denn je heute.
Also erstmal vielleicht so dieses Thema, der eine braucht Vertrauen, der andere ist eher direkt, ne? Und genau das ist so eine Kulturdimension, von der wir da sprechen können. Nehmen wir einfach mal wir Deutsche, wir sind sehr direkt in unserer Kommunikation, wir überzeugen durch Kompetenz und ich sage jetzt einfach mal, wir brauchen keine indirekte Kommunikation, indem wir so ein bisschen um den heißen Brei herumreden. Das ist so das Gefühl, das wir ja manchmal haben, ne? In Asien aber, und das ist ganz extrem in Japan, in Korea und auch in China, da ist dieses Thema Vertrauen unglaublich wichtig. Das heißt also, wenn man sich kennenlernt, redet man nicht über das Geschäft, sondern man redet über Dinge wie deine Familie und dein Haus, dein Swimmingpool, was immer, wie bist du aufgestellt, wo arbeitest du, was sind deine Interessen? Es gibt natürlich immer so ein paar Themen, über die wir nicht reden wollen. Also der Chinese fragt dich ohne Probleme über zu deinem Gehalt. Ja, aber das wollen wir natürlich nicht kundgeben. Das ist für uns ein No-Go. Der Chinese sagt auch, ich lade dich ein und zeig hinterher die Rechnungen. Guck mal, das warst du mir wert. So viel Geld habe ich für dich ausgegeben und wir bezahlen die Rechnung eher diskret. Ne? Du warst mein Gast. Aber dieses ganze Thema indirekt und Vertrauen aufbauen ist dort die Basis von jeder Zusammenarbeit. Und da geht es dann wirklich im ersten Moment gar nicht darum, wie groß deine Fachkompetenz ist, sondern wie sehr kann ich dir vertrauen, damit wir überhaupt zusammenarbeiten können. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, lernen müssen, einfach zu schauen, okay, wie stelle ich dann zum Beispiel eine die indirekte Frage oder wie antworte ich indirekt? Wenn ich also eine Frage nicht direkt beantworten möchte, dann versuche ich sie nett zu umschreiben. Was wir nicht machen dürfen, in unserer direkten Art mal zu fragen, wie ist denn die politische Situation? Darüber spricht man einfach nicht. Aber auf der chinesischen Seite wird eben so dieses ganze Thema, was schmeckt dir? Ist das ein guter Wein? Und über solche Dinge spricht man dann erstmal, bevor man dann irgendwann mal so ein bisschen über das Geschäft redet. Also dieses Kennenlernen, ein erstes Essen, das ist etwas, was unheimlich wichtig ist, um überhaupt Vertrauen aufzubauen. Und es ist viel, viel wichtiger, dass sie dir vertrauen, als dass sie deine fachliche Kompetenz hinterfragen würden. Die ist gar nicht so wichtig in dem Moment. Später natürlich schon, aber in dem Moment ist sie wirklich nicht wichtig. Und das wird zum Beispiel auf dieser Kulturskala von der Erin Meyer so besprochen, bezeichnet, dass sie sagt, wir sind sehr direkt in unserer Kommunikation. Wir reden also nicht um den heißen Brei herum. Und der Chinese, der Japaner, der Koreaner speziell gerade und natürlich dadurch auch der Taiwanese. Aber diese Kultur, die versucht eben über dieses Vertrauensthema überhaupt erstmal sich diesem Menschen zu nähern, diese Sympathie, dieses Vertrauen aufzubauen. Und dann geht das Geschäft weiter.
Aber das hat ja der kleine Prinz schon propagiert, ne? Dieses, ich muss mir doch.
Ja, stimmt.
Ja, das stimmt. Also sich jemandem vertraut machen, ne? Und ich glaube, dass uns das allen gut zu Gesicht stehen würde, ehrlich gesagt. Auch den Deutschen, auch den Europäern, den Skandinaviern und so weiter. Wir fallen ja immer so mit der Tür ins Haus und dann zack, zack, zack. Und dann muss das Business laufen und bam, bam, bam.
Entschuldige, wenn ich jetzt unterbreche, ja, aber bitte. das ist ja gar nicht so schlimm, wenn wir unter uns sind. Ja, also ich kann mit einem Amerikaner nicht immer, aber ich kann eigentlich mit den Europäern sehr direkt sprechen. Dann komme ich aber nach Frankreich, da muss ich auch schon eine gewisse Nuance einkalkulieren. Ja, mhm. Also eigentlich kann man sagen, wir Deutschen untereinander, wir können schon direkt miteinander reden, weil wir reden halt einfach so, wir gehen so miteinander um. Aber wir müssen viel mehr lernen über die andere Kultur. Brauchen die das Thema Vertrauen? Muss ich dort erstmal Vertrauen aufbauen, ja oder nein?
Ich unterstelle trotzdem, dass es uns Deutschen auch gut tun würde, wenn wir uns erstmal ein bisschen miteinander vertraut machen würden. Und dass das jeder Mensch, auch die Deutschen, sehr zu schätzen wissen, wenn man sich erstmal ein bisschen kennenlernt. Und der Witz ist ja auch, und das ist ja immer, deswegen brauchen wir ja dann am Ende doch erstmal immer so ein Team muss zusammenwachsen und wenn eine Projektgruppe jetzt zusammenarbeiten soll, dann werden ja erstmal irgendwie, dann muss ja erstmal in den Klettergarten und so ein Mist und muss ja erstmal, ja, und dann werden so Vertrauensübungen gemacht. Wieso machen wir denn diesen ganzen Mist? Weil es genau das braucht. Und statt einfach uns mal zu unterhalten und mal zu fragen, ne, was hast denn du für eine Familie und hast du einen Hund und wie geht's denn deinen Kindern und wo machst denn du gerne Urlaub? Also
einfach das kleine Einmaleins, finde ich, des gesellschaftlichen Miteinanders, dann würden wir auch, glaube ich, einen besseren Startpunkt haben. Also ich glaube, uns allen tut's gut.
Das ist ein unheimlich spannender Punkt. Ich bin ja da irgendwann mal nach 18 Jahren nach Deutschland zurückgekommen. Und was mir extrem aufgefallen ist, was in Asien überhaupt nicht der Fall ist, dass das Privatleben von dem Arbeitsleben wirklich ganz krass getrennt wird. Das machen die nicht, das vermischt sich total. Es gibt keinen Asiaten oder kaum einen Asiaten, der nicht, während er mit Freunden beim Dinner sitzt, nochmal etwas geschäftlich bespricht oder aber parallel dazu mit seiner Frau irgendwie telefoniert, weil etwas geregelt werden muss oder die Mutter mit ihrem Kind irgendwie spricht. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil das geht, es ist im Fluss, das verschmilzt. Und hier in Deutschland zum Beispiel wird das ganze Thema Privatleben und Berufsleben total voneinander getrennt. Und ich glaube, das ist das, was du, glaube ich, auch meintest, wenn wir das viel, viel mehr zulassen würden, dass wir darüber ganz selbstverständlich sprechen oder dass jemand sagt, du, ich habe jetzt mein Kind aus dem Kindergarten abzuholen, deshalb mache ich heute mal ein bisschen früher Feierabend. Wir sind sehr in unserem Regelwerk verhaftet.
Total, ja.
Und das wäre, da bin ich voll bei dir. Das wäre viel, viel schöner. Das ist etwas, was ich für mich mitgebracht habe. Ich will das gar nicht, dass das alles so total voneinander getrennt ist. Ja, ich möchte eigentlich, dass sich das alles verschmilzt. Das habe ich in diesen 17 Jahren wirklich auch gelernt, dass es gar keine Rolle spielt, weil es ist ein Teil meines Lebens. Und das ist auch ein Teil meines Berufslebens, dass nämlich das, was mich ausmacht, ja auch was mit meinem privaten Umfeld zu tun hat. Und das würde ich mir auch wünschen, da bin ich bei dir. Das wäre, glaube ich, schön, wenn wir das viel, viel mehr zulassen würden und nicht so diese krasse Trennung voneinander machen würden. Aber ich glaube, da sagen wir auch viel zu oft, dass das eine nicht ins Geschäft gehört und das andere nicht ins Privatleben.
Ich sehe aber schon die Veränderung, Gabi, gerade mit den neuen Generationen. Wir hatten ja neulich auch das Thema Generation XYZ und auch da kommt ja jetzt der Wandel, ne? Also das Gefühl von, es gibt nicht mehr Work-Life-Balance, sondern es gibt ein Leben, was hoffentlich dann beides irgendwie hat, Work und Life, und Work ist auch Life. Deshalb schaue ich so ein bisschen positiv in diese Richtung. Aber ich finde es halt eben auch spannend, das nicht nur selber zu erkunden, sondern auch im Zweifel von anderen zu lernen. Und da hilft ja dann immer der Blick auch nach draußen und das Zuhören und Zuschauen, wie machen es dann andere. Und so wie du es eben beschrieben hast, du kannst es auch nicht mehr trennen, weil du halt so lange weg warst. Das ist ja das, was wertvoll ist. Und das finde ich auch immer schön, wenn wir miteinander sprechen und mal solche Themen haben, das für sich so zu durchdenken. Ja, geht auch so. Und ich probiere es einfach mal aus. Und ich schaue mal, was da passiert, wenn ich es ausprobiere. Ich gehörte auch zu den Menschen, die früher gesagt haben, ach, im Büro muss ich jetzt nicht unbedingt erzählen, was ich am Wochenende Tolles gemacht habe oder auch nicht. Weil manchmal ist dann montags um 9 schon der erste Termin. Und heute gehört es für mich auch total selbstverständlich dazu, auch zu fragen, wie es geht und sich auch die Zeit zu nehmen und zuzuhören und ein Gefühl dafür zu kriegen, mit welcher Stimmung gehen wir in die Woche und was packen wir an und wer an welcher Stelle auch irgendwie nochmal Unterstützung braucht oder wer sich auch für bestimmte Dinge einbringen kann. Da bin ich echt auch positiv überrascht, was alles so geht.
Ich würde aber trotzdem nochmal challengen, ob es wirklich so ist. Ich meine, ja klar, das ganze Thema Life Balance wird immer wichtiger, also dass man wirklich sagt, okay, es gibt die Arbeit und es gibt auch noch viel Privatleben, aber sind wir wirklich in der Lage, das auch schon zu vermengen? Das glaube ich eher nicht. Ja, das trennen wir trotzdem immer noch. Selbst wenn es eine junge Familie ist, dann wird trotzdem nicht über das Privatleben gesprochen im Büro. Und ich weiß auch, dass viele sagen, ich möchte zu Hause gar nicht über das Büro sprechen. Das ist kein Thema hier, das soll hier gar nicht sein. Und das sind die Dinge, die ich erstmal wieder lernen musste zu akzeptieren. Vielleicht nicht unbedingt in jeder Hinsicht und nicht in meinem ganz privaten Umfeld oder in meinem Zirkel von Freunden. Da haben wir uns dann natürlich schon auch mal privat über das Thema Geschäft unterhalten. Oder ich habe auch mal gesagt, okay, ich muss jetzt heute noch mal eine Stunde das und das tun. Aber ich glaube nicht, dass wir hier in Deutschland so weit sind. Was ich schön finde, ist, dass das Privatleben seinen Raum findet. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, einfach um lernen zu können, um gesund zu bleiben, um allem seinen Raum zu geben. Aber ich würde es nochmal challengen, ob wir es wirklich vermengen können, ganz selbstverständlich vermengen können.
Also das Interessante ist ja, dass wir Deutschen im Ausland ja anders das Thema leben, ne? Also wir sind ja immer noch Deutsche mit unserer deutschen Kultur, aber Also ich bin ja auch im Ausland groß geworden und da war die Trennung ganz klar aufgehoben. Also wenn man irgendwo ankam in einem fremden Land und antrat, jetzt an der Botschaft, dann stand da die halbe Botschaftsspalier, um einen willkommen zu heißen am Flughafen. Und dann wurde meine Mutter unter den Arm genommen und dann wurde ihr gezeigt, wo man am besten einkauft, ne? Oder wo man, weiß ich nicht, was auch immer organisiert oder wie man sich einen Sprachlehrer organisiert etc. pp. Und da wurde sich auch ständig gegenseitig eingeladen. Also wir hatten fast jeden Abend irgendwelche Kollegen meiner Eltern, meines Vaters zu Gast oder andere aus anderen Kulturen und so weiter. Und das fand ich persönlich mit am schwersten, ehrlich gesagt, als ich dann nach Deutschland kam und dann auch anfing zu arbeiten, dass sobald man das Unternehmen verlassen hat, also das Gebäude, dass man da getrennte Wege gegangen ist. Also ne, da hat nie einer einen aufgefordert, mal zum Essen zu kommen oder ne, also irgendwie sowas. Das fand ich total merkwürdig. Und ich wurde auch immer komisch angeguckt, wenn ich diese Einladung ausgesprochen habe. Das war so, was wirklich? Und du willst mich zu dir nach Hause einladen? Wo ich dachte, oh Gott, das klingt irgendwie so inzestiös, ne? Aber nach dem Motto, da kann doch keiner über meine persönliche Türschwelle treten, ne? Also das ist ja jetzt mit der Zeit Gott sei Dank auch besser geworden hier. Aber das fand ich mit am härtesten für mich zu verstehen, dass das hier ganz anders läuft, tatsächlich.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das war für mich auch eher ein Kulturschock. Und ich habe eigentlich, für mich war es auch nie wichtig, habe ich wirklich auch, wenn ich 10 Leute habe, muss ich dann einen Tisch haben für 10 Personen. Ich habe gesagt, der eine sitzt auf dem Sofa, der andere sitzt irgendwo am Tisch. Man unterhält sich auch, man rotiert ein bisschen. Also einfach so dieses Miteinander war für mich, das ist auch etwas, was ich wirklich geschätzt habe im Ausland. Ich habe es aber auch anders erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Menschen, wenn sie aus Deutschland nach China gekommen sind, sich eingeigelt haben in ihrer deutschen Kultur.
Stimmt,
die also gar nicht rausgegangen sind. Ne? Also oder natürlich auch andere Kulturen, aber mir fällt es natürlich, in der Deutschen ist es mir natürlich am meisten aufgefallen, aber dass viele Menschen einfach sagen, nein, ich will mit dieser Kultur gar nichts zu tun haben. Also ich gar nicht auf Augenhöhe mit der Kultur vor der Haustür begeben haben, also sich gar nicht mit ihr auseinandergesetzt haben oder auch vielleicht sogar ein bisschen Angst hatten, ne, rauszugehen vor die Tür, weil das ist ja alles fremd. Und wenn es dann auch noch so eine große Stadt ist wie Hongkong, wie eine laute Stadt oder wie Shanghai, eine quirlige Stadt und ja auch schmutzig, ne, es ist ja alles, es war ja ein ganz anderes Miteinander. Die Menschen haben auf der Straße gelebt, die Chinesen selbst. Das ist ja etwas, was uns gar nicht so vertraut ist und dann wirklich nicht rausgegangen sind. Es gab immer diese schönen Compounds in einigen Ländern, wo dann wirklich die Deutschen oder die Europäer alle in einem Compound wohnten. Die sind gar nicht rausgegangen, haben sich gar nicht reingewagt in die Stadt, in diesen Tumult, in dieses quirlige Leben außerhalb der eigenen Mauern. Und dann denke ich mir, dann sollte man eigentlich gar nicht ins Ausland gehen, wenn man sich darauf nicht einlassen will, dann ist man eigentlich, dann bringt man ja nichts mit nach Hause, denn es war definitiv nicht meine Absicht, ins Ausland zu gehen und dort einfach Karriere zu machen und mich die Leiter hochzuarbeiten, sondern für mich der Grund, weshalb ich mein Traum war, ins Ausland zu gehen, eben diese Kulturen kennenzulernen.
Ja, klar.
Wenn du Kulturen nicht kennenlernst, weil du nicht vor die Haustür gehst, oder weil du vielleicht Angst hast, dass dir irgendetwas passiert, was dir nicht vertraut ist, dann ist es so ein bisschen vertane Zeit in meinem.
Total, völlig
so,
verrückt.
Dann lerne ich natürlich alles das nicht, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann gehe ich nicht mit offenen Augen durch die Straßen und lerne die andere Kultur kennen. Es gab auch Dinge, die ich nicht mochte, gar keine Frage. Da habe ich dann wieder meine deutsche Brille aufgehabt. Ne? Das ist übrigens auch ein sehr schöne Vorstellung, diese kulturelle Brille. Ne? Also ich habe ja meine Brille, durch die ich sehe die Dinge ja so, wie ich sie sehe oder sie sind, wie ich sie sehe in meiner Wahrnehmung. Und dann zwischendurch mal sagen, okay, diese Brille muss ich jetzt mal absetzen, ich putze die mal und guck mal ganz neu und kriege vielleicht ganz andere Eindrücke und nehme das mit. Und das ist etwas, das muss man sich wirklich auch trauen. Und das war für mich ganz persönlich war das immer der ganz große Spaß, ganz ehrlich. Ja, nicht nur, ich meine, ich habe den ganzen Tag in meinem Job schon primär mit den Europäern zu tun gehabt, weil, ich sag mal, die chinesische Kundschaft wurde ja auch von den chinesischen Mitarbeitern betreut. Und für mich war es einfach ein Muss, dass ich rausgehe und diese anderen Menschen kennenlerne und dass ich mich im Land bewege, auch wenn ich manchmal überhaupt nicht wusste, wo ich war, mit wem ich spreche oder was mir gerade passierte. Es sind so viele Dinge passiert, die ich vielleicht heute noch nicht verstehe oder aber dann vielleicht auch vergessen habe. Aber es ist sehr, sehr tief in mir drin, diese andere Kultur und diese Erlebnisse, die man hat. Und das ist, glaube ich, das, wo die interkulturelle Kompetenz dann auch wieder eingeht, ne? Dass man sagt, damit habe ich es mir wirklich erarbeitet.
Was ich nochmal spannend finde, Gabi, ist so du als Führungskraft im Ausland. Weil meistens ist es ja dann doch so, dass man als Europäer dann in ein fremdes Land kommt und dann wirklich ausschließlich die Mitarbeiter und Kollegen aus dem Gastland bei sich im Team hat. Und jetzt heute geht's ja aber nochmal weiter, dann hast du auch Themen übergreifend, wo dann ein Amerikaner, ein Brasilianer, ein Chinese, ein Australier zusammen in einem Projektteam arbeiten. Und das fände ich jetzt so ganz spannend. Wie geht man da als Führungskraft mit um und was kann interkulturelle Kompetenz dazu tun, dass diese Teams dann auch besser zusammenarbeiten können?
Auch da wieder intuitiv, ne? Man setzt sich mit diesen Menschen auseinander. Ich glaube, die internationalen Teams, die ich hatte, waren in Singapur, weil Singapur ja ohnehin auch so ein Schmelztiegel aller Kulturen ist. Ich hatte in dem Team Mitarbeiter aus Malaysia, Mitarbeiter aus Thailand, aus Vietnam, aus Malaysia, also alles, was in Südostasien vertreten war, war auch irgendwann in meinem Team, alle Nationalitäten. Und jetzt als Lufthansa, wenn man das als Airline macht mit einer bestimmten Kultur, ist es nicht ganz so schwer, das auf einen Nenner zu bringen, sage ich jetzt einfach mal als Führungskraft, weil die Mitarbeiter sind ja bei der Lufthansa zum Beispiel aus einem ganz bestimmten Grund, weil sie für eine deutsche Airline arbeiten wollen. Und sie schätzen die Werte und die Kultur, die deutsche Kultur, denn damit hat man irgendwo einen gemeinsamen Nenner, mit dem man zumindest mal arbeiten kann. Aber natürlich ist es eine Herausforderung, wie führt man jetzt diese einzelnen Mitarbeiter zum einen, die einzelnen Kulturen, um eben auch das optimale Arbeitsergebnis fürs Team zu bekommen. Und das andere Thema ist auch, wie kriege ich es hin, dass diese Mitarbeiter miteinander kommunizieren. Und das war damals vielleicht auch deshalb nicht ganz so schwer, weil wir es wirklich oft noch hinbekommen haben, dass wir die Mitarbeiter zusammenbringen. Ne? Da haben wir uns ein Thema gesucht. Ich sag mal, wenn wir in Thailand waren, war natürlich die Kollegin, der Kollege zuständig für, ich sag mal, für das Programm, uns das Land näher zu bringen, das wir gerade besucht haben. Genau das Gleiche, wenn wir in Vietnam oder wenn wir in Indonesien waren, einfach uns die Kultur nahegebracht hat und damit haben wir dann ja auch sehr viel gelernt. Und durch diese Präsenzzusammenkünfte war es dann sehr viel einfacher und man hat gelernt, dem anderen entsprechend zuzuhören. Das ist heute, glaube ich, nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil diese Teams, die heute teilweise zusammenarbeiten, sitzen in total entgegengesetzten Teilen der Welt teilweise. Ja, und da eben auch auf dem, ich sag mal, in der virtuellen Welt ein Team zusammenzubringen, das ist auch nochmal eine Herausforderung. Da muss man wirklich gemeinsam herausarbeiten, wo ist eigentlich unser gemeinsamer Nenner und was kann denn unser gemeinsamer Nenner sein und wer kann welchen Beitrag dann entsprechend leisten. Also das muss man sich als Team dann tatsächlich auch erarbeiten. Das kann man auch heute in einem Seminar, das kann man mit entsprechenden Übungen, um das Verständnis füreinander zu erarbeiten, kann man das schon alles machen. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz großes Stück Arbeit, um herauszufinden, wo es denn eigentlich hakt. Wenn man sich ganz neu zusammensetzt und man kennt sich noch gar nicht, ist es fast ein bisschen einfacher, alles auf den Weg zu bringen, als ein Team zusammenzubringen, das schon irgendwo besteht oder in Teilen besteht, das schon ein Stückchen weiter auf dem Weg ist und dann eventuell so diese Elefanten aus dem Raum entfernen, diese großen Weißen. Das ist dann schon wieder ein etwas größeres Stück Arbeit, das gemeinsam hinzubekommen, weil man dann ja auch die Kollegen dazu bringen muss, ich sag mal, diesen weißen Elefanten zu benennen. Und auch das kann man eben dadurch bringen, dass man sagt, okay, immer auf die Sachebene wieder runterbringen und versuchen dann gemeinsam, immer mit der Berücksichtigung auch, ne, da kommt dann eben mir zugute, dass ich sage, okay, ich kenne so ein bisschen diese Theorie-Themen, ich weiß, wie kommuniziert ein der Chinese, wie kommuniziert meinetwegen der Amerikaner, und dann eben da diese Nuancen so zusammenzubringen, dass sie miteinander reden können. Aber es ist ein großes Stück Arbeit.
Naja, im Grunde hast du ja in so einem Team das wirklich volle Programm von Diversity. Weil du hast ja nicht nur die verschiedenen Kulturen, sondern du hast ja auch Männer und Frauen, du hast unterschiedliche sexuelle Vorlieben und so weiter und so fort. Und bei den Frauen und den Männern, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt mal bei diesen Klassifizierungen bleibt, hast du eben noch die unterschiedlichen Kulturen dahinter, die ja auch noch mal Unterschiede, sagen wir mal, zwischen den einzelnen Frauen schaffen, ne? Weil Femininität ganz unterschiedlich gelebt wird oder Maskulinität ganz unterschiedlich gelebt wird und so weiter und so fort. Also da kann man ja nur den Hut ziehen. Also ich glaube, wenn du so ein Team geführt hast, dann kannst du wirklich, dann hast du das Thema Diversity so die richtig drauf geschafft, oder?
Also ich meine, besser gesagt. Es gab da noch immer unheimlich spannende Geschichten, ne? Was denn da jetzt eigentlich mal passiert ist. Und was ich mal ganz toll fand, ich glaube, jeder weiß, dass es in Korea nicht so ganz einfach ist, als Frau sich zu etablieren, beruflich auch zu etablieren, überhaupt eine Karriere zu machen. Das ist eine sehr männerdominierte Welt, Arbeitswelt. Und ich hatte eine Mitarbeiterin, die ist aus Korea nach Singapur gekommen und gesagt, Gabi, ich habe sie gefragt, warum sie jetzt von Korea nach Singapur umziehen möchte. Und sie sagt, Gabi, ich habe hier in Singapur habe ich die Chance, als Frau überhaupt zu bestehen. Diese Chance hätte ich zu Hause gar nicht. Ich kann vielleicht irgendwann mal zurückgehen nach Hause, weil ich mich dann irgendwo auch bewiesen habe. Ich habe eine entsprechende Expertise und dann kann ich vielleicht mit diesem Wissen zurückgehen. Das ist unheimlich schwer. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ich war ja aus meiner Rolle in Hongkong zum Beispiel, habe ich sehr viel mit Korea zusammengearbeitet, weil wir ein Thema gemeinsam hatten, aber ich war die Chefin. Und mich als Deutsche, als Chefin, war überhaupt kein Problem für den Koreaner. Und das muss ich dann erstmal lernen, dass es etwas ganz anderes ist, ob ich als Frau in meinem eigenen Land da nicht weiterkomme oder ob ich als Frau komme ich nach Korea, bin aber voll akzeptiert. Also man hat mich wirklich hofiert, weil ich Frau war, sondern weil ich Chefin war in dem Moment. Ja, und das mussten sie in dem Moment einfach akzeptieren. Also ich musste dann erstmal lernen, auch zu verstehen, warum das für sie jetzt ein Thema ist. Und dann haben wir uns natürlich sehr viel über diesen Veränderungsprozess um sie herum auch unterhalten, haben geschaut, okay, was brauchst du denn, um zum einen, um dich zu etablieren in deinem Job und zum anderen, was musst du eigentlich tun, um dann eben als erfolgreiche Frau wieder zurückzugehen in dein Land? Oder wird es dir für immer versperrt sein, wenn du arbeiten willst, ne? Und nicht einfach nur an Heim und Herd zurückkehrst? Also solche Sachen sind dir ständig begegnet. Oder auch in der Führung, ich habe in Thailand habe ich auch eine junge Frau als Managerin gehabt und die sich aber mit ihrem Team wieder ganz anders auseinandersetzen musste und sich ganz anders durchsetzen musste, weil es in Thailand eigentlich nicht normal war, dass man eine Frau als Chefin hatte. Ich als Chefin aus Singapur kommt überhaupt kein Problem, aber sie als Chefin, eine von uns, wieder ein ganz anderes Thema. Also das Frauenthema in jedem Land auch wieder etwas anderes. Und dann auch dieser Wechsel, ne? Muss es ein deutscher Manager vor Ort sein oder kann es auch ein lokales Talent sein? Wie kriege ich denn ein lokales Talent zum Beispiel entwickelt? Oder ich hatte mal innerhalb von Shanghai bin ich ja mal gewechselt von der Lufthansa Passage zu Lufthansa Cargo. Und das war für mich ein Wechsel. Ich bin aus meiner Komfortzone, Passage Airline, ich wusste alles. Ja, also mir konnte man wirklich nichts vormachen, bin ich in ein Geschäftsmodell gegangen, Luftfracht, Paletten bauen, Airwearables ausstellen und keine Tickets, das Geschäft verstehen. Ich verstand wirklich nur Bahnhof und habe ein Talent gefunden, eine junge Frau, die hatte die Ahnung, die fachliche Ahnung, wollte aber auch Manager werden. Also wir haben uns dann darauf geeinigt, okay, ich helfe dir, du hilfst mir. Ja, wir sind ein Team gewesen für einen chinesischen Mitarbeiter auf Augenhöhe mit Chef oder Chefin zu sein, auch für sie etwas total Neues. Und das dann gemeinsam lernen, ne? Wie kriegen wir das denn hin? So dass man dann eben auch gemeinsam erfolgreich ist und das auch als gemeinsamen Erfolg sieht. Ich war nie sehr hierarchisch in meiner Arbeit. Das war ich nicht bevor ich nach China gegangen bin, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Und es ist mir in mancher Hinsicht sehr, sehr schwer gefallen, hierarchisch zu denken, weil ich wusste, dass die Mitarbeiter oder dass die Kultur so aufgestellt ist. Oder ich musste verstehen, wie kriege ich das hin, dass in China hierarchisch gedacht wird, gerade so innerhalb der chinesischen Community, wir aber bei Lufthansa eigentlich anders arbeiten wollen, Talente fördern wollen. Und diese Gratwanderung auch hinzubekommen, dass ich auf der einen Seite ernst genommen werde, auch im Markt, aber auf der anderen Seite dann eben so dieses, ich sag mal, mein Führungsstil dann auch leben konnte. Also das war auch eine steile Lernkurve. Kriege ich das hin mit Kulturen, die so ganz anders sind als wir oder die eine ganz andere Erwartung auch an einen Chef haben, an einen Boss haben? Da war wirklich so, ne, bin ich ein Boss oder bin ich ein Leader? Ja, und in China zum Beispiel muss ich anfangs Boss sein. Und das hat bestimmt 2 Jahre gedauert, bis ich so ein bisschen weg bin vom Boss hin, ein bisschen zum Leader, zu dem, was ich eigentlich sein wollte. Und das auch hinzubekommen. Spannend. Also das waren immer spannende Sachen. Ne? So auch für mich immer wieder dieser Wechsel. Ne? In China musste ich ganz anders arbeiten als später in Hongkong. Und dann komme ich nach Australien, wo natürlich die Mitarbeiter eher so getickt haben, wie wir hier in Deutschland ticken, wenn wir mit Boss auf Augenhöhe sind und uns auch selbst entwickeln wollen, eigene Meinungen auch artikulieren. Also auch wieder eine, und das war eigentlich so für mich dann der größte Kulturschock, ne? Wieder dorthin, wo ich eigentlich sein wollte, aber es war halt für mich einfach ungewohnt.
Ja, was ich so mitnehme aus dem, was du sagst, Gabi, ist, dass es auf jeden Fall das Grundprinzip des Zuhörens, über das wir auch schon oft gesprochen haben hier in dieser Runde, dass das ja das A und O ist, das gut, sag ich mal, beobachtens, aber nicht bewertens, und dass du einfach von der Geduld eben viel beschrieben hast, ne? Also diese 5 Jahre im Ausland sind auch nicht ungefähr diese 5 Jahre, weil man einfach die Zeit braucht, das sich zu erarbeiten und auch zusammenzuwachsen, aber eben halt auch aufeinander eingehen zu können. Und das Gleiche hast du ja eben auch beschrieben für diese internationalen Teams, die sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, zu beobachten, dass wir das oft einfach unterschätzen, dass wir denken, auch wenn wir 3-mal irgendwie gesprochen haben, dann ist es doch irgendwie alles klar. Und man macht dann einfach so weiter im Geschäft. Und du sagst ja eigentlich genau das Gegenteil, dass es immer wieder auch Arbeit ist, sich anzunähern, sich zuzuhören und auch zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. Und das es ging mir jetzt gerade noch so durch den Kopf, als du gesprochen hast, Gabi.
Ja, es gibt so einen schönen Spruch von Anais Nin, den ich eigentlich ganz schön finde, weil der heißt, we don't see things as they are, we see them as we are. Ja? Und da so ein bisschen rauszukommen, ne? So die Brille mal wieder abzusetzen und mal wieder anders und dann eben hinzuhören, nee, im Moment ist es ja doch ein bisschen anders. Wie stelle ich mich auf den anderen ein und stelle mich auch auf seine Seite und betrachte es mal mit seinen Augen. Das ist etwas, was man wirklich lernen kann. Und damit kriegt eigentlich auch jeder die Chance, von sich sagen zu können, okay, ich habe diese interkulturelle Kompetenz, weil ich bin eingetaucht in diese Kultur, ich bin eingetaucht in diese Menschen, in diese Welt. Und ob das jetzt etwas ist, wenn ich rausgehe in andere Länder und das kennenlerne, und ich glaube, die größte Herausforderung ist so ein bisschen auch für uns hier in Deutschland, es wirklich auch zuzulassen, dass wir Menschen haben in unserem Land, die bei uns leben wollen, aber in gewisser Weise auch ihre Kultur erhalten wollen. Ja, das ist eine ganz, ganz große Gratwanderung. Wie kriegt man das denn eigentlich hin? Und wie lasse ich mich auf diese Kulturen ein? Wie lasse ich es zu, dass diese Kulturen auch sie bis zu einem gewissen Grad, ne? Wir sind in einer Demokratie und jeder ist so frei, solange er die Freiheit des anderen nicht einschränkt, was ja manchmal nicht so einfach ist, auch in einigen Kulturen. Wie kriegt man diese Gratwanderung denn eigentlich hin? So, und auch das wieder zuzulassen. Ne? Und dafür ist dann so eine Stadt wie Frankfurt hier in Deutschland wirklich toll. Wir hatten heute irgendwann mal kurz darüber gesprochen, Dörte. Einer der Gründe, weshalb ich wirklich sehr, sehr gern in Frankfurt wohne, ist, weil hier so wahnsinnig viele Kulturen zusammenkommen. Und das sind Kulturen in allen Gesellschaftsebenen. Und man geht auf die Straße und manchmal hat man ja in Frankfurt sogar das Gefühl, es wird kaum mehr Deutsch gesprochen, weil es ein Wirrwarr von Sprachen ist, die hier auf der Straße unterwegs sind. Und ich persönlich fühle mich da wahnsinnig wohl dabei. Für andere Menschen ist es eine riesengroße Herausforderung. Ich wohne in Frankfurt, weil ich gerade das wahnsinnig schätze.
Kann ich nur bestätigen, geht mir auch so. Finde ich auch nach wie vor echt ein Highlight, egal wo man hier auf der Straße unterwegs ist, einfach davon zu profitieren, dass es so bunt ist und auch so viel Angebot eben ist. Nicht nur Berlin hat sowas, Frankfurt hat es auch. Und das macht es dann auch leichter, wieder zurückzukommen, Gabi, ne?
Ja, also das muss ich auch sagen. Das hat es mir wirklich leicht gemacht, weil ich hier schon auch alles, was ich aus dem Ausland mitgebracht habe, für mich, was ich gelernt habe, diesen großen Schatz aus 17 Jahren, fast 18 Jahren, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Destinationen, in denen ich arbeiten und leben durfte, das auch nicht einfach wieder abzuhaken und zu vergessen, sondern irgendwo diesen Transfer hinzukriegen. Und das war für mich auch einer der Gründe, weshalb ich gesagt habe, genau dieses Wissen möchte ich gerne weitergeben und mir gemeinsam mit internationalen, interkulturellen Teams sowas zu erarbeiten, wie kriegt man das hin? Ich habe ja diesen Traum, ne, dass alle Kulturen ganz friedlich miteinander, nebeneinander auf dieser Welt, in meiner Welt leben könnten. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr herausfordernder Traum, ein sehr hehrer Traum. Aber es wäre schon schön, wenn man das weitestgehend hinbekommt.
Hat es ja alles schon mal gegeben, aber immer nur für eine Zeit. Egal, ob das im alten Rom war oder auch im Libanon, also über manchmal Jahrhunderte oder wenigstens Jahrzehnte hat das oftmals gut funktioniert, dass diese ganzen Kulturen so schön harmonisch nebeneinander gelebt haben, voneinander profitiert haben. Und dann ist aber irgendwas ganz aggressiv Männliches, muss man mal sagen, dazwischen gekommen und hat irgendwie das Ganze zum Sterben gebracht. Mit Blick auf die Uhr, liebe Gabi, müssen wir ein bisschen Richtung Ende moderieren. Obwohl wir natürlich, wie immer, auch hier an der Bates natürlich gerne stundenlang mit dir weiterquatschen würden. Aber das können wir ja dann auch noch. Das ist ja kein Problem. Aber wir haben ja noch eine Rubrik abzuarbeiten, die wir hier gerne haben bei Bates Calling. Und das ist die Rubrik 3 Fragen an. Also deswegen auch an dich die Bitte, dir zu überlegen, wem würdest du gerne 3 Fragen stellen, irgendeiner bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig? Und welche 3 Fragen wären das?
Ja, gute Frage. ich meine, wir sind ja im Moment gerade im Wahljahr. Ich habe heute gerade meine Wahlunterlagen bekommen. Und wir müssen uns ja irgendwie entscheiden, wen wollen wir denn in Zukunft an der Spitze sehen unseres Landes? Wer soll unser Land regieren? Und und ich würde wahrscheinlich am liebsten mal unsere 3 Kanzlerkandidaten die gleiche Frage stellen und die gleichen Fragen stellen. Und es geht schon in die Richtung, die wir eben gerade ein bisschen diskutiert haben. Wie kriegen wir es hin? Zum einen, wie kriegen wir es hin, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, besser und schneller integrieren? Diese Menschen also auch in Brot und Arbeit bekommen, weil sie wollen ja ein Teil der Gesellschaft werden, was aber unheimlich verhindert wird. Durch viele Regeln, durch Gesetze oder man muss gewisse Dinge noch überprüfen, auch was immer es gerade ist. Also wie können wir das ein bisschen besser und ein bisschen schneller hinbekommen? Das nächste Thema wäre dann für mich die Frage, die darauf kommt, eben dieses ganze Thema Werte, was wir vorhin diskutiert haben. Es gibt so viele Völker oder so viele Kulturen, die dann in unserem Land zu Hause sind oder zu Hause sein wollen. Wie kriegen wir es besser vermittelt, welche Werte es sind an diese Menschen, die zu uns kommen, dass sie sich viel, viel mehr auseinandersetzen können mit unseren Werten, weil wir stellen ja doch auch immer wieder fest, dass diese Menschen dann doch sehr in ihrer Kultur verhaftet bleiben, sei es aus der Sprache. Und ich habe selbst gelernt, wie schwer es ist, Sprachen zu lernen, die uns nicht in die Wiege gelegt sind. Also ich meine, Chinesisch zu lernen ist auch eine Herausforderung. Also wie kriegen wir das besser und schneller hin, dass wir diesen Menschen unsere Werte näher bringen? Und wie bekommen wir es besser hin, dass wir viel, viel mehr über die Kulturen lernen, die da zu uns kommen, sodass wir diese auch besser, deren Werte ein bisschen besser akzeptieren und respektieren können? Was dann hoffentlich dazu führt, dass wir auch ein viel, viel einfacheres und verständnisvolleres Nebeneinander hätten. Das wäre mein größter Wunsch an eine neue Regierung, neben all den anderen Dingen natürlich, die wichtig sind. Aber das wäre, glaube ich, für Deutschland sehr, sehr wichtig, dass wir uns viel, viel mehr mit diesen Themen auseinandersetzen, in beide Richtungen.
Finde ich total toll. Und wenn wir jetzt hier gleich abmoderiert haben, Gabi, können wir vielleicht noch uns einen Moment weiter darüber unterhalten, weil ich nämlich auch finde, dass es wichtig ist, auf die Menschen in Deutschland zu schauen, die sehr viel Angst vor fremden Kulturen haben. Und diese Angst wird sich zu wenig angenommen. Das ist das, was du mit deinem dritten Punkt ja auch meinst, ne? Und das finde ich total schade. Das ist nämlich eben auch wichtig und hat was mit Menschlichkeit zu tun, sich diese Angst anzunehmen. Ne? Ja, wundervoll. Dörte, bist du zufrieden? Du guckst sehr zufrieden und ganz im Glück.
Ich gucke immer zufrieden, wie du weißt. Because I'm a positive person. Nein, Spaß beiseite. Ich lasse jetzt so gerade nochmal diese Stunde durch den Kopf laufen und habe nochmal gedacht, so was können wir denn den Zuhörern noch mitgeben, so als Tipp oder einfache Message. Wir hatten ja jetzt viele interessante Dinge hier drin, aber gibt es irgendwie was, wo du sagst, Gabi, das ist es auf jeden Fall, was du denen nochmal mit auf den Weg vielleicht auch für zu Hause, für hier in Deutschland mitgeben willst oder für jemanden, der jetzt gerade ins Ausland planen zu gehen?
Ja, es ist zum einen, also wenn man sich entschließt, ins Ausland zu gehen, ist es sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, um uns unser Leben hier in Deutschland schöner zu machen, einfach mit offenen Augen durch die Straßen, durch die Welt zu gehen, den Menschen mit einem offenen Mindset entgegenzuschauen und neugierig zu sein. Ob man jetzt Fragen stellt oder ob man einfach mal sich auch etwas erliest, ne, zu dieser Kultur. Was ist eigentlich wichtig? Was macht diesen Menschen oder was macht diese Kultur aus? Einfach dieses Interesse viel, viel mehr pflegen und die Neugier schüren, um da etwas Positives draus zu machen. Es ist einfach unwahrscheinlich spannend. Ich habe nicht eine Sekunde bereut. Ich schaue auch heute noch sehr neugierig auf das, was hier bei uns im Land passiert und wünsche mir wirklich, dass wir das viel, viel schöner und viel, viel besser hinbekommen. Also diese Offenheit diesem Fremden gegenüber und die Angst ein bisschen zu verdrängen oder einfach die Angst
Erstmal zulassen, Gabi.
Erstmal zulassen. Gute Idee, guter Punkt. Ja. Erstmal zulassen und dann darf sie gehen. Ja, genau. Einfach darf daran arbeiten, dass man nicht ängstlich sein muss. Dass man keine Angst haben muss vor dem Fremden. Wir sind für diese Menschen genauso fremd.
Genau. Tief durchatmen.
Sehr schön. Vielen Dank, Gabi. Das war jetzt aber wirklich nochmal eine schöne, positive Zusammenfassung und eine schöne, schöne Empfehlung. Wie schön, dass du heute bei uns warst.
So gern. Vielen, absolut, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich natürlich genauso, Gabi.
Dann würde ich sagen, es gibt immer noch viel zu besprechen, offensichtlich rund um das Thema Kultur und interkulturelle Kompetenz. Das führen wir dann beim nächsten BATES-Besuch fort oder bei anderer Gelegenheit. Also, ihr Lieben, dann vielen Dank und bis ganz bald.
Bis bald.
Ciao.
Ja, Mensch, Dörte, das war ja cool. Also das ist ja immer wieder, also natürlich sowieso ein Genuss, mit Gabi zu quatschen. Die ist immer so fröhlich, die hat immer ein gutes Lachen drauf, aber die hat natürlich auch unfassbar viel beizutragen, ne, zu dem Thema interkulturelle Kompetenz und Zusammenarbeit.
Unbedingt. Und die Geschichten und Situationen, die Gabi ja immer mal so zum Gespräch bringt, da ist so viel da und ich freue mich, dass es jetzt auch ganz viele Leute nutzen können, weil die Gabi hat jetzt auch nebenbei nochmal eine Fortbildung mit ganz viel Theorie und so gemacht und wird das jetzt auch weiterverfolgen, das Thema. Und es freut mich, weil die Leidenschaft haben wir, glaube ich, eben so rausgehört wie bei kaum einem anderen, glaube ich.
Ja, und vor allen Dingen macht sie das natürlich wahnsinnig glaubwürdig, ne? Also wenn sie ihr Wissen jetzt weitergeben kann zu dem Thema, dann ist das ja ein Unterschied, ob du selber in den Ländern gelebt hast, diese Erfahrung gemacht hast oder ob du dir das nur als Theorie drauf geschafft hast. Ne? Also ich habe mich jetzt wieder, wo wir so gequatscht haben, unheimlich an diese tollen Momente erinnert, immer wenn ich auf Gabi getroffen bin, irgendwo im weiten Asia-Pacific-Raum, wenn ich da damals noch in meinen Produktmanagement-Zeiten unterwegs war, um das Produkt auf diesen Strecken weiterzuentwickeln, dann gab es immer mal irgendwelche Asia-Pacific-Konferenzen. Und sie sagte zwar, sie wäre alle 5 Jahre irgendwie gewechselt, aber für mich hörte und fühlte sich das immer an, als wäre sie sozusagen nach einem Jahr schon wieder auf dem Sprung. Und ich kam gar nicht hinterher und wusste, was? Und jetzt Passage und dann Cargo und dann Sydney und dann dies und dann jenes. Und ich dachte immer nur, Wahnsinn, diese Frau hat ja eine Energie und eine Power, immer wieder so neu zu starten. Also es gibt, ich finde es schon anstrengend genug, innerhalb Deutschlands umzuziehen, Aber die, ne, die packt ihr Ränzlein und taucht dann einfach mal in so eine neue Kultur ein. Und das, da musste ich mich jetzt wieder dran erinnern. Das war total schön.
Ja, und sie ist immer sie selbst geblieben. Und was ich irgendwie toll fand und auch immer noch finde, ist, dass Gabi auch in diesem unterschiedlichen Kontext einfach immer Enabling Leader gewesen ist, trotzdem es eben diese verschiedenen Hierarchien gibt in verschiedenen Ländern und dass sie immer so, sag ich mal, auch ihre Werte und ihre eigenen Vorstellungen von Führung und so mitgenommen hat, das ist echt beeindruckend und ja, ich glaube, da kann man einfach auch viel von lernen, selbst wenn man schon viel zu den Themen gehört hat.
Ich glaube aber trotzdem, ganz ehrlich, das ist so ein Thema, da kann man sich einiges in Theorie aneignen, aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass du einfach ein offenes Herz hast und, ja, und eben ne, diese Bereitschaft in dir trägst, zuzuhören und dich reinzufühlen. Und ohne das wird es dir einfach nicht gelingen. Ne? Und das bringt eben Gabi so massiv mit. Deswegen ist sie auch prädestiniert für so ein Leben und deswegen ist es ihr auch so gut gelungen. Ne? Und alles andere mit theoretischem Wissen ins Ausland zu gehen oder ein interkulturelles Team zu führen. Ich glaube, das alleine wird nicht genügen. So, meine Liebe, was hast du jetzt noch auf dem Zettel?
Ich werde jetzt noch eine Freundin anrufen, die heute Geburtstag hat und meine Glückwünsche per Telefon.
Singen hoffentlich.
Ihr wollt mich nicht singen hören, liebe Zuschauer, Zuhörer. Ich kann Instrumente spielen, aber singen bin ich nicht so gut. Nee, ich werde das mit ganz lieben Worten hinbekommen und freue mich schon sehr, sie zu hören.
Happy Birthday auf dem Kamm geblasen, das wäre doch mal was.
Das würde ich mir überlegen. Da bin ich
gut. Ja, wunderbar. Ich werde jetzt auch den Tag mal zum Ende kommen lassen und freue mich jetzt auf ein Gemüt. Ich glaube, ich werde mich jetzt ganz gemütlich aufs Sofa knallen und Downton Abbey schauen oder irgendwie. Ah, also ja,
toller
ein bisschen
Abschluss.
Genau, da freue ich mich schon drauf. Gut, meine Liebe, dann war es schön wie immer und dann freuen wir uns auf das nächste Mal, auf das nächste Treffen an der Bartez.
Mach's dir gemütlich.
Danke.
Und, danke für den schönen Abend gemeinsam.
Bis ganz bald, Dörte. Tschüss.